Und dann jetzt zum nächsten Talk. Und zwar werden uns Elisabeth Nierkranz und Tilman Herbig von Spirit Legal ein bisschen was darüber erzählen, wie es so ist, dann den Datenschutz vor Gericht zu erstreiten. Also großen Applaus für die beiden und die Bühne gehört euch.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind Tillmann und Elisabeth von der Kanzlei Spirit Legal und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserem Talk zum Thema Datenschutz vor Gericht durchsetzen. Wir beide sind RechtsanwältInnen und wir beraten auf der einen Seite viele Unternehmen im Datenschutzrecht, sind da also ziemlich tief spezialisiert. Und wir haben das Glück, gleichzeitig auch einige Verbände und Organisationen in datenschutzrechtlichen Streitigkeiten vor Gericht vertreten zu können. Wollen euch heute ein bisschen was aus unserer Praxis erzählen. Ich habe mal kurz ein bisschen die Gliederung mitgebracht. Der Ausgangspunkt wird also das ja ziemlich gewaltige Auseinanderklaffen von Recht und Realität im Datenschutz sein. Wir werfen kurz einen Blick auf die Gründe dafür und schauen uns dann an, was man denn eigentlich so als einzelner betroffener Mensch oder auch als Organisation rechtlich erreichen kann, wie das im Detail abläuft. Und ganz besonders werden wir uns am Schluss dann nochmal mit den aktuell sich verändernden Möglichkeiten zum kollektiven Rechtsschutz zu Verbandsklagen auseinandersetzen. Ja, und damit geht's gleich los. Recht versus Realität, ihr könnt es lesen. Privacy Litigation, also die gerichtliche Durchsetzung von datenschutzrechtlichen Ansprüchen, sind noch relativ junge Gebiete anwaltlicher Tätigkeit. Es gibt zwar schon seit den 70er Jahren in Deutschland Datenschutzgesetze, aber vor 2018, vor der DSGVO, sind die eigentlich ziemlich weitgehend gar nicht durchgesetzt worden. Mit der DSGVO gibt es nun behördliche Befugnisse und hohe Bußgelder. Und ihr seht, nicht nur in der Datenschutzgrundverordnung, auch in der Grundrechtecharta wird dem Recht auf Datenschutz oder auf schutzpersonenbezogener Daten ein ziemlich großer Stellenwert eingeräumt. Und im diametralen Widerspruch dazu steht eigentlich, dass die kommerzielle Nutzung von Intiminformationen über uns allgegenwärtig ist. Das gilt ganz besonders im Bereich Online-Tracking. Wir haben hier noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Recherche von Ingo von Netzpolitik, die ein Teilproblem ziemlich ausdrücklich oder ausdrücklich nochmal aufzeigt. Unser Surfverhalten wird, das wissen wahrscheinlich auch die meisten im Raum, sehr umfassend erfasst. Wir werden in eine Vielzahl von Kategorien eingeordnet. Von manchen Unternehmen werden wir sogar psychometrisch vermessen auf Basis dieser Informationen und dann mit personalisiert zugeschnittenen Anzeigen adressiert, zum Teil auch manipuliert. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wir die Gesetze haben, wenn die Realität so aussieht. Und die Sache ist die, dass der Datenschutz tatsächlich nicht nur dem Schutz des Individuums dient, nicht nur dem Schutz der Privatsphäre, sondern eigentlich auch der Bewältigung von Machtasymmetrien, die gerade so Datenverarbeitungssystemen häufig innewohnen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in den 80er Jahren im ziemlich bekannten Volkszählungsurteil festgestellt, dass es beim Datenschutz auch um politische Handlungsfähigkeit geht. Es geht um Manipulierbarkeit und es geht natürlich mittlerweile auch sehr stark um Diskriminierung. Das heißt, die eigentlichen Bedrohungsszenarien, gerade bei der Erstellung von Nutzerprofilen, liegen in der gezielten Beeinflussung des Nutzerverhaltens. Die Beispiele sind bekannt, wenn wir an das Brexit-Referendum denken oder auch an den US-Wahlkampf von 2016. Das heißt, Teile der Datenwirtschaft schaffen tatsächlich kollektive Schäden für die Allgemeinheit und individueller Rechtsschutz kann dem nur zum Teil nur begrenzt gerecht werden, weil unser Rechtssystem immer sehr stark danach fragt, welches Problem hat ein Individuum und wie kann es sozusagen zu seinem Recht kommen, die eigenen Rechte umsetzen. Wir haben es da mit vielen globalen Digitalkonzernen zu tun, deren Ziel nicht unbedingt ist, Gesetze einzuhalten. Das ist ein ziemlich altes Zitat aus 2007, also Prä-DSGVO. Damals waren es wirklich höchstens Nadelstiche. Mittlerweile gibt es schon. Es gibt Rechtsdurchsetzung, aber eben in vielen Fällen ist die Rechts oder sieht die Rechtsdurchsetzung so aus, dass sich der Rechtsverstoß tatsächlich immer noch lohnt. Und es gibt natürlich auch eine gewisse ideologische Fundierung der Idee, einfach mal zu machen, ohne sich darum zu scheren, was jetzt unbedingt die Folgen sind. In vielen Fällen gilt das selbst dann, wenn alle paar Jahre mal ein Millionenbußgeld gegen Unternehmen verhängt werden, ist es häufig so, dass dennoch die Profite einfach überwiegen und es sich tatsächlich rechnet, gegen das Recht zu verstoßen.
Vielleicht ein Beispiel. Facebook hat zwischen 2013 und 2018 gegen eine Ordnung der FTC verstoßen, eine Einwilligung abzufragen. Die haben damals 5 Milliarden gezahlt, im gleichen Atemzug 40 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist so ein bisschen das, was Sanktionen denn tatsächlich auch bedeuten, hat sich immer noch zu sehr gelohnt.
Ja, und grundsätzlich kann Recht öffentlich durchgesetzt werden, vor allem durch die Behörden. Und es kann auch durch Private durchgesetzt werden. Und ich denke, auch hier auf dem Camp haben wir schon in einigen Veranstaltungen mitbekommen, dass die behördliche Rechtsdurchsetzung zum Teil ganz schön hakt. Wir haben es gehört bei dem Talk von Kantorke gestern über Gesichtersuchmaschinen. Da bleibt die Hamburger Behörde verhältnismäßig untätig. Anderes Beispiel ist der Systemkomplex des sogenannten Real-Time-Bidding. Das ist die Echtzeitversteigerung von Online-Werbeplätzen auf Webseiten. Das heißt also, wenn ihr eine Website zum Beispiel von einem großen deutschen Zeitungsunternehmen öffnet, dann werden euch da eine Reihe von Werbeanzeigen ausgespielt. Und diese Werbeplätze werden binnen Millisekunden versteigert. Dabei wird die Information, dass dieses Endgerät gerade diese Website aufgerufen hat, an eine Vielzahl von Akteure gesendet, an unter Umständen hunderte oder auch sogar tausende Unternehmen. Und da das auf sehr vielen Websites passiert, kann man sich da hervorragend als Data Broker in die Kette der Empfänger dieser Gebote setzen und darauf basierend Nutzerprofile erstellen. 2019 haben einige Bürgerrechtsorganisationen, unter anderem auch Digital Courage und die Digitale Gesellschaft, bei der ich auch Mitglied bin, unter der Feder des irischen Aktivisten Johnny Ryan mehr als 20 Beschwerden gegen diese Echtzeitversteigerung eingelegt. Gleichzeitig ist es so, dass die Branchenstandards, die Protokolle, die dieses System überhaupt ermöglichen und auch vorgeben, bis heute von keiner einzigen Behörde tatsächlich verboten worden sind. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir für Johnny Ryan mit Unterstützung der irischen Bürgerrechtsorganisation ICCL nun vor dem LG Hamburg gegen den Branchenverband klagen, der tatsächlich diese Standards herausgibt. Wen das Verfahren ein bisschen näher interessiert, kann gerne mal online nachschauen. Wir haben dazu letztes Jahr beim Netzpolitischen Abend ein bisschen ausführlicher erzählt und das kann man auf der Website der DGGS auch nachhören. Woran liegt dieses Rechtsdurchsetzungsdefizit? Also auf der einen Seite ist Ausstattung ganz klar ein Problem. Ein weiteres Problem ist natürlich der One-Stop-Shop-Mechanismus. Das heißt, für Behörden oder für Unternehmen, die eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU haben, ist die Aufsichtsbehörde dieses Mitgliedstaats federführend zuständig. Bei vielen Digitalkonzernen ist das Irland und die irische Behörde ist dementsprechend das Nadelöhr. Aber wir haben eben auch gerade in Deutschland ein großes Ressourcenproblem in den Aufsichtsbehörden. Zum Beispiel wissen wir von einer deutschen Aufsichtsbehörde, dass sie Dutzende zusätzliche Stellen beantragt und tatsächlich null erhalten hat. Deswegen würde ich auch alle Aktiven hier dazu aufrufen, sich tatsächlich auch im politischen Prozess sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene dafür einzusetzen, dass die Behörden dort vernünftig ausgestattet werden. In manchen Fällen liegt es aber auch an der Einstellung der Behörden. Zum Beispiel der Leiter der hamburgischen Datenschutzaufsichtsbehörde hat kürzlich bei den Kölner Datenschutztagen gesagt, so sinngemäß, ich bin ja nicht der Sachbearbeiter von einem österreichischen Start-up. Das zielte natürlich auf Beschwerdeverfahren von Neub ab. Und das ist schon eine relativ drastische Aussage vor dem Hintergrund, dass es ja tatsächlich die Aufgabe der Behörden ist, das Recht durchzusetzen, die Anwendung der DSGVO zu überwachen und natürlich Beschwerden zu bearbeiten. Und sie eigentlich auch durchaus dankbar sein könnten, dass sie sehr aufbereitete Sachverhalte in diesem Fall vorgelegt bekommen. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Und zwar können sowohl Betroffene als auch Verbände durchaus auch auf dem Zivilrechtsweg selbst gegen Datenschutzverletzungen klagen. Und das ist tatsächlich auch nicht ganz unwirksam, vor allem vor dem Hintergrund, dass für gerichtliche Verfahren Unternehmen in ihren Bilanzen Rückstellungen bilden müssen. Und je nach Umfang und Tragweite der Rechtsstreitigkeiten können da durchaus einige Summen zusammenkommen. Und das sind Punkte, an denen tatsächlich auch Aufsichtsräte aufmerksam werden, darauf, ob man da möglicherweise ein Regulierungsproblem, also beziehungsweise ein rechtliches Problem hat. Politisch betrachtet würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Behörden die Rechtsdurchsetzung übernehmen, was auch ihre Aufgabe ist. Also ich will das eigentlich gar nicht in den Himmel heben. Gleichwohl ist die Lage einfach so, dass sie es an verschiedenen Stellen aus verschiedenen Gründen nicht tun. Und da können wir und kann auch die Öffentlichkeit ergänzend tätig werden. Dann schauen wir uns mal an, wie der Rechtsweg genau aussieht. Also um mit den Basics zu bedienen, unser Rechtssystem besteht ja grundlegend aus drei Rechtsgebieten. Das Zivilrecht regelt Streitigkeiten zwischen Privaten untereinander. Das heißt, wenn ein betroffener Mensch in der Datenverarbeitung gegen ein privates Unternehmen klagen möchte, dann würde man auf dem Zivilrechtsweg landen vom Zivilgericht. Ebenso würden Unternehmen oder können tatsächlich auch Unternehmen klagen gegen Rechtsverstöße von ihren Wettbewerbern, denn es gilt das Prinzip kein Vorstoß, kein Vorsprung durch Rechtsverstoß. Und auch Verbände können oder auch Bürgerrechtsorganisationen können auf dem Zivilrechtsweg gegen Datenschutzverletzungen von Privatunternehmen klagen. Vor dem Verwaltungsgericht würde man landen, wenn man beispielsweise selbst personenbezogene Daten verarbeitet und eine behördliche Anordnung bekommen hat, in der Meinung ist, dass diese rechtswidrig ist. Oder auch, wenn man beispielsweise eine Beschwerde eingelegt hat bei einer Aufsichtsbehörde und diese Behörde untätig bleibt oder man meint, dass sie in einer rechtswidrigen Art und Weise die Beschwerde falsch behandelt, dann kann man tatsächlich auch gegen die Behörde vor Gericht ziehen und dort gerichtlich was erreichen. Und zuletzt natürlich würde man auch vom Verwaltungsgericht landen, wenn man gegen Datenverarbeitung, die durch öffentliche Stellen, durch Behörden zum Beispiel durchgeführt werden würde. Tatsächlich gibt es auch eine ganz interessante Strafnorm, das ist der 42 BDSG, der stellt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten einer großen Zahl von Personen, die rechtswidrig ist, sogar unter Strafe, wenn man in Gewinnerzielungsabsicht handelt. Das ist eine Norm, die bisher tatsächlich ganz, ganz wenig angewendet worden ist und in einigen Situationen könnte man schon auch mal überlegen, da mal einen Strafantrag zu stellen. Jetzt bitte nicht erschlagen lassen von den ganzen Akronymen. Das ist ein kleiner Überblick sozusagen über die Instanzenzüge, also ganz links ist der Zivilrechtsweg, den man entweder am Amtsgericht oder am Landgericht starten würde und dann den Instanzenzug hochgehen würde bis zum BGH. Es gibt eine besondere Gerichtsbarkeit für arbeitsrechtliche Streitigkeiten, zum Beispiel also wenn es um Beschäftigtendatenschutz geht. Dann haben wir die Verwaltungsgerichtsbarkeit und für das Sozialrecht und das Finanzrecht und auch datenschutzrechtliche Probleme, die sich in dem Kontext ergeben, gibt es Sonderzuständigkeiten. Und wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, ihr seht, der EuGH steht sozusagen quer zu all dem. Das heißt, in allen Instanzen kann eine Entscheidung oder kann ein Verfahren dem EuGH im sogenannten Vorabentscheidungsverfahren vorgelegt werden. Denn es ist auch die Aufgabe des EuGHs, über sozusagen die nationale Auslegung des europäischen Rechts ja ein Stück weit zu wachen oder zumindest vorzugeben, wie diese Auslegung genau aussehen soll. So, dann schauen wir uns mal an, was man als Einzelner oder auch als Organisation im Datenschutzrecht vor Gericht erreichen kann. Drei der typischen Rechtsschutzziele seht ihr hier aufgeführt. Zum einen ist das die Auskunft. Ich denke, das ist der Auskunftsanspruch ist einer, den viele hier im Raum schon kennen werden. Also Artikel 15 der DSGVO sieht vor, dass jeder Betroffene einer Datenverarbeitung von dem Verantwortlichen Auskunft über diese Verarbeitung verlangen kann und auch eine Kopie dieser Daten bekommen kann und zusätzlich zu dieser Kopie eben bestimmte Informationen über das genaue Wie, die genauen Umstände der Datenverarbeitung. Auskunftsanspruch ist generell ganz hilfreich, um zunächst mal Informationen zu bekommen. Wenn man also darüber nachdenkt, eine Datenverarbeitung rechtlich anzugreifen, kann man darüber weitere Infos erhalten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass eine verspätete oder unvollständige oder vollständig unterlassene Auskunft in vielen Fällen auch einen Schadensersatzanspruch nach sich ziehen kann. Ganz spannend ist das Thema Unterlassung. Unterlassung heißt in erster Linie natürlich, dass man aufhört, Daten so zu verarbeiten, wie man es bisher gemacht hat. Das kann im Einzelfall heißen, dass man eine Videokamera abbaut. Es kann heißen, dass man Cookies von der Website entfernen muss. Es kann heißen, dass man bestehende Datensätze, die man zu einer Person hat oder zu mehreren Personen hat, löschen muss. Oder dass man es eben nicht nochmal so machen darf, wie man es schon mal gemacht hat. Das heißt aber auch noch mehr. Es gibt nämlich auch die Verpflichtung zur Folgenbeseitigung im Unterlassungseinspruch. Da haben wir einen Fall mitgebracht aus 2017. Das ist damals vom Landgericht Leipzig entschieden worden. Da stand ein Telekommunikationsanbieter vor Gericht, weil dieser personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte übermittelt hat und die Einwilligung unwirksam war. Die war also zu uninformieren. Da stand sowas drin wie deine Daten oder meine Daten werden übermittelt, ohne diese näher zu bezeichnen. Und auf der einen Seite musste der Beklagte hier selbst die Kundendaten löschen. Und auf der anderen Seite musste er aber auch bewirken, dass alle Partner, an die die Daten weitergegeben worden sind, diese auch löschen muss. Das heißt, man muss dann zu seinen Geschäftspartnern gehen und sagen, sorry, ich habe es nicht hingekriegt, eine rechtskonforme Einwilligungserklärung zu formulieren. Ihr müsst jetzt alles löschen. Das ist also auch mit einem gewissen Ansehensverlust verbunden. Anfang diesen Jahres waren wir vor Gericht gegen Tesla. Da ging es unter anderem um den Wächtermodus, auch Sentry Mode genannt. Dieser Wächtermodus bedeutet, dass bestimmte Tesla-Modelle mit einer Vielzahl von Kameras ihr Umfeld Video überwachen und aufzeichnen und dabei auch eine ganze Reihe von Passanten, Fahrradfahrern, anderen Verkehrsteilnehmern erfassen, was datenschutzwidrig war. Wir haben da ein Stück weit über Bande gespielt und sind nicht gegen die Datenverarbeitung selbst vorgegangen, sondern haben darauf geklagt, Tesla zu verbieten, mit dieser rechtswidrigen Datenverarbeitung zu werben, weil es eine irreführende Werbung ist, zu sagen, hey, ihr habt hier dieses coole Feature, was aber in Wahrheit rechtswidrig ist. Und tatsächlich hat Tesla schließlich im Verfahrensverlauf eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Das heißt, sie haben sich selbst unter Androhung einer Strafe verpflichtet, das nicht mehr so zu tun. Immer wieder herausfordernd und aber auch wahnsinnig spannend ist das Thema Beweisführung im Datenschutzrecht. Die DSGVO sieht tatsächlich eine sogenannte Beweislastumkehr vor. Was bedeutet das? Grundsätzlich, wenn ich vor Gericht ziehe, muss ich als Kläger die Tatsachen beweisen, die Voraussetzungen davon sind, dass mein Anspruch besteht. Im Datenschutzrecht ist es tatsächlich umgedreht. Das folgt insbesondere aus Artikel 5 DSGVO, den Rechenschaftspflichten, und trägt auch ein Stück weit eben diese Asymmetrie, der so einer Datenverarbeitung oder die einer Datenverarbeitung innewohnt, Rechnung. Also typischerweise habe ich als Betroffener einfach keinen Einblick darin, was nun genau beim Verantwortlichen passiert, wie diese Verarbeitung genau aussieht. Deshalb muss der Verantwortliche beweisen, dass die eigene Verarbeitung rechtskonform ist. Das hat der EuGH tatsächlich auch so entschieden. Gleichwohl ist es so, dass das auch noch nicht bei allen nationalen Gerichten so richtig angekommen ist. Das ist aber auch kein wahnsinnig großes Problem, wenn man in der Lage ist, den Rechtsverstoß nachzuweisen. Deswegen tun wir das natürlich immer nach allen mit allen Möglichkeiten. Hier seht ihr das Verfahren gegen den DB Navigator. Dazu hat Julia auch gestern schon einen Vortrag gehalten, der viel ausführlicher war. Und genau, wo ihr sozusagen die Einzelheiten erfahren könnt, wenn ihr es nochmal nachhören möchtet. Das Verfahren führt unser Kollege Peter für Digitalcourage. Und hier haben wir mal ein paar Auszüge aus so einer Klageschrift mitgebracht. Die ist an dieser Stelle besonders gut gelungen aufgrund der Analyse von Mike Kuketz, die diesem Verfahren auch ganz maßgeblich zugrunde legt. Insofern ganz großen Dank an ihn. Tatsächlich ist es so, dass wir uns hier mühen, dann relativ präzise die Datenverarbeitung im Einzelnen zu beschreiben und tatsächlich auch Analysen des Web-Traffics anfertigen, und zwar im besten Fall zu jeder einzelnen Verbindung zu trackern. Das heißt, wir wälzen dann auch Installationsanleitungen, wir schauen technische Dokumentationen der eingesetzten Tools und Tracker durch und zeigen eben auf, woraus sich ergibt, dass Daten an ein bestimmtes anderes Unternehmen gesendet wurden, wofür dann eben keine Rechtsgrundlage bestand. Also hier seht ihr zum Teil ein paar Serveranfragen oder eine, die dargelegt wird, wie man über eine Whois-Datenbank dann nachweist, dass in dem Fall Adobe Inhaber der Domain ist. Genau, das sind so die Details, mit denen man sich dann rumschlägt. Das macht einerseits großen Spaß, andererseits ist es zum Teil auch sehr herausfordernd, was vor allem daran liegt, dass man natürlich technisch sehr präzise bleiben muss und auf der anderen Seite, dass man natürlich den Menschen auf der Richterbank ein Stück weit im Blick behalten muss, und der oder die ist in der Regel kein Nerd. Deswegen muss man die Sachverhalte irgendwie so rüberbringen, dass sie auch allgemein verständlich sind. Es bietet sich an, den Web-Traffic nachzuweisen in Form von HAR-Files oder sozusagen zu speichern und die zum Nachweis vorzulegen. Das ist ein Beispiel aus der Klageschrift in dem Verfahren gegen das IAB Tech Lab, was ich eingangs erwähnt habe. Da geht es sozusagen um Real-Time-Bidding. Da konnten wir zum Teil auch einzelne Auktionen nachweisen. Dabei sind wir auf jeden Fall immer wieder dankbar, auch für technische Unterstützung. Also bisher gab es noch keinen Fall, in dem es tatsächlich zum IT-forensischen Gutachten gekommen ist. Das könnte auch durchaus mal 10.000, 20.000 Euro kosten, und das wäre natürlich ein Preis, den man gerade dann, wenn man zivilgesellschaftliche Organisationen vertritt, eigentlich nicht wirklich finanzieren kann.
Ja, wir haben hier noch ein ganz besonderes Verfahren, um mal nachzuweisen, dass eine IP-Adresse in den USA verarbeitet wurde. Es gab ja dieses Schrems-II-Urteil, ne? Dann durften keine Daten mehr in die USA geschickt werden. Und es ist so, es gibt eine Parallelverordnung zur DSGVO, die gilt nur für EU-Institutionen, wie zum Beispiel die EU-Kommission. Wir haben festgestellt, die EU-Kommission nutzt AWS CloudFront für alle ihre Webseiten und natürlich auch Facebook-Login, Google-Login und so weiter. Und haben da Mandanten, mit denen wir dann zu Gericht gegangen sind, nach Luxemburg, zum Gericht der Europäischen Union, ist was ganz anderes. Und wie haben wir es nachgewiesen? Also auch in diesen Serveranfragen bekommt man eine Serverantwort. Von einem Server hat die IP-Adresse, dann kann man in den USA schauen, in der AWIN, das ist eine Registrierungsstelle für IP-Adressen. Da melden die Firmen ihre Server an, und bei CloudFront war es noch so, die haben in technischen Dokus sehr schön gezeigt, wo die Serverstandorte der IP-Adressen sind und dann konnte man so ungefähr den Beweis führen. Wir werden Ende des Jahres ein Urteil bekommen. Das ist sehr spannend, weil das ist halt für ganz Europa. Das ist jetzt nicht für Deutschland. Das hat also eine große, große Wirkung, ist auch ein bisschen politisch geworden. Und wir dachten, wenn wir schon mal hinfahren, dann gucken wir auch mal, ob wir Schadenersatz bekommen für die IP-Adresse. Warum ist das so schlimm? Naja, weil halt die NSA und die US-Sicherheitsgesetze eben da so Möglichkeiten vorsehen, die Daten ohne größere Schutzmaßnahmen abzugreifen. Es hat sich jetzt zwar ein bisschen geändert, aber wir wollten den Sachverhalt nochmal geklärt haben. Man kann das alles nachlesen im Amtsblatt der Europäischen Union. Da kann man auch die Zusammenfassung sehen. Wer da Interesse hat, kann da tiefer einsteigen. Genau.
So, werfen wir einen Blick auf ein paar Unterlassungsklagen gegen Dark Patterns. Also ich denke, jeder kennt sie und jeder hasst sie. Wir reden über Cookie-Banner, die einen riesengroßen Okay-Einwilligen-Button auf der ersten Seite vorsehen und bei dem man es entweder gar nicht schafft, ja, überhaupt abzulehnen oder keine Einwilligung einzugeben und trotzdem die Website zu benutzen. Oder man sich durch 3, 4, 5 Ebenen erst klicken muss dafür. Zum Beispiel hat Google bis Ende letzten Jahres einen solchen Cookie-Banner verwendet. Die Einwilligungsoption war direkt auf der ersten Seite, ablehnen konnte man erst viel weiter hinten. Wir haben damals Klage für die Verbraucherzentrale NRW gegen Google erhoben und tatsächlich hat Google dann eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Das heißt, man muss jetzt, wenn man mit diesem Banner konfrontiert wird, immer noch eine ganze Weile lang scrollen, kann dann aber zumindest mal die Einwilligung ablehnen. Inwiefern Google eventuell trotzdem noch trackt, ist dann natürlich eine andere Frage.
Ein ganz anderes Beispiel. Sehen den Cookie-Banner, der mal Streitgegenstand war, der Website focus.de. Es ging eigentlich 2019, haben wir die Klage eingereicht, Urteil kam erst letztes Jahr, also sehr lange Rechtsstreit, 700 Seiten, Schriftsatzwechsel, das war sehr ermüdend. Das Interessante war, irgendwann kam die Verteidigungsstrategie zum Vorschein, wir nutzen doch so einen Industriestandard, um Einwilligungen nachzuweisen. TCF, der IAB Europe, also IAB ist das Interactive Advertising Bureau und ist eigentlich die Organisation quasi für die Werbewirtschaft im Online-Bereich. Und die haben tatsächlich einen Industriestandard geschaffen, mit dem sie halt ermöglichen wollen, dass man den Nachweis erbringen kann, dass eine bestimmte Einwilligung für einen bestimmten Zweck, die standardisiert sind, für einen bestimmten Drittanbieter entsprechend erteilt wurde. Und da gab es in Belgien Behördenverfahren und auch Untersuchungen und wir haben das auch ein bisschen aufgegriffen und wir hatten echt ein gutes Gericht mit einer ganz, ganz tollen Vorsitzenden, die sich da reingekniet hat in die technischen Sachverhalte. Und die kam zum Ergebnis, dass der Einwilligungsmechanismus TC-String selber ein Tracking-Mechanismus ist. Und das Geniale war im Prinzip, dass das Gericht gesagt hat, jede entsprechende Cookie oder entsprechende Technologie zum Tracking, die über diesen Einwilligungsmechanismus entsprechend erfasst wird, ist rechtswidrig. Und wir schauen mal, es geht natürlich in die nächste Runde. Wir haben nächsten Sommer dann die Berufung in München beim OLG. Aber das kann mal zeigen, wie auch so ein Selbstregulierungsstandard, der übrigens auf 80% der größten Webseiten, Publisher-Website verwendet wird, selber rechtswidrig ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Die haben jetzt nachgebessert mittlerweile. Wir werden das weiter im Blick behalten.
Ja, anderes wichtiges Rechtsschutzziel ist das Thema Schadenersatz. Dazu muss man wissen, man unterscheidet zwischen materiellem und immateriellem Schadensersatz. Materieller Schadensersatz heißt, ich habe einen Schaden, den ich tatsächlich sehr gut ökonomisch beziffern kann, weil ich effektiv weniger Geld auf meinem Konto habe, weil ich einen Vermögenswert verloren habe, weil ich Geld ausgeben musste, um irgendwas zu reparieren oder ähnliches. Wohingegen immaterielle Schäden entstehen, wenn ich zum Beispiel eine sehr starke psychische Belastung erfahren habe. Wenn ich einem Überwachungsdruck ausgesetzt gewesen bin oder sonst Sorgen hatte darüber, dass vielleicht ein Identitätsdiebstahl geschehen könnte, ich ständig verschiedene Portale kontrollieren muss im Hinblick darauf. Und es ist so, dass immaterieller Schadensersatz im deutschen Recht traditionell sehr wenig gewährt wird und nur in bestimmten Fällen vorgesehen ist, also insbesondere bei der Verletzung von Leib und Leben. Ebenso bei sehr schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen und, es ist eine Besonderheit im Rechtssystem, für entgangene Urlaubsfreude. Ihr seht hier mal ein paar Hausnummern. Ach so, und der wichtige Punkt ist, im 82 DSGVO steht ganz ausdrücklich drin, dass auch immaterielle Schäden aufgrund von Verstößen gegen die DSGVO ersetzt werden. Ja, und dementsprechend seht ihr hier mal ein paar Hausnummern. Also es gibt tatsächlich eine wahnsinnige Anzahl an Gerichtsentscheidungen zu Schadensersatz nach 82, zum Teil mit sehr unterschiedlichen Ausgängen, aber hier bekommt man mal eine Größenordnung. Ja, In einem Fall hat unsere Kanzlei geklagt gegen Scalable, das ist ein Finanzdienstleister. Und bei dem gab es ein Datenleck, in dessen Folge wahnsinnig viele Kundendaten abgeflossen sind. Dabei handelt es sich um relativ sensible Finanzinformationen. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass Personen, also Kunden dieses Unternehmens, eine ganze Weile lang nicht auf ihre Depots zugreifen konnten, was natürlich auch ein gewisses unangenehmes Gefühl mit sich bringt. Und hier ist nun tatsächlich entschieden worden, dass dafür ein Verbraucher einen immateriellen Schadensersatz in Höhe von 2.500 Euro bekommen hat. Fall mit einer ganz anderen Ausrichtung ist ein Verfahren, das wir in Kooperation mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte führen. Und da klagen wir gegen ein Proctoring-Tool einer Universität. Proctoring bedeutet die elektronische Überwachung von Fernprüfungen. Das ist also insbesondere aufgrund der Pandemie ein ganz großes Thema gewesen. Bleibt auch sicherlich in Zukunft ein wichtiges Thema, da tatsächlich ja viele dieser digitalisierten Verfahren auch im Ausbildungsbetrieb die Pandemie überdauert haben. Und in diesem Fall ist es so gewesen, dass das Tool eine eigentlich ziemlich eindeutig illegale automatisierte Gesichtserkennung vorgenommen hat, für die keine Rechtsgrundlage vorlag, mit der Folge, dass biometrische Daten auch an AWS abgeflossen sind, die nämlich diese Gesichtserkennung durchgeführt haben tatsächlich für die Uni. Und unserer Mandantin ist dabei eben auch ein erheblicher Schaden entstanden, weil sie eben einen wahnsinnigen psychischen Stress dadurch erlitten hat. Und einer großen Sorge auch ausgesetzt ist, einem gewissen Kontrollverlust darüber, was jetzt mit ihren Daten passiert oder was AWS vielleicht noch damit macht. So ein kleines Zwischenfazit. Was sind so die Herausforderungen bei der gerichtlichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen? Also auf der einen Seite haben wir es mit einer relativ neuartigen Rechtsmaterie zu tun. Also DSGVO ist, wie gesagt, jetzt 5 Jahre alt. Auf der anderen Seite haben wir es eben häufig auch mit Sachverhalten zu tun, über die das gesellschaftliche Wissen insgesamt noch verhältnismäßig gering ist und es gibt bei den Gerichten wenig Spezialisierung. Also einige Landgerichte haben mittlerweile tatsächlich Spezialkammern für Datenschutzrecht und ich denke, die braucht man eigentlich auch überall. Denn wenn es diese Spezialkammern nicht gibt, was meistens der Fall ist, dann hat man es eben zu tun mit Richtern, die vielleicht vormittags über Baurechtsverträge und Streitigkeiten, die daraus resultieren, entscheiden und dann am Nachmittag plötzlich so einer datenschutzrechtlichen Streitigkeit ausgesetzt sind, bei der sie sich total tief in technische Details eindenken, die ihnen bis dato in vielen Fällen unbekannt sind. Zum Teil muss man sagen, stößt man auch auf Unverständnis, das ich selbst wiederum nur sehr schwer verstehen kann. Also hier sind mal ein paar Zitate, was man vor Gericht manchmal zu hören bekommt. Ja, der Kläger muss ja nicht auf die Website gehen oder er kann ja seine Browser-Einstellungen ändern. Also das ist eigentlich eine ziemlich krasse Täter-Opfer-Umkehr, so in die Richtung, wenn dich jemand geschlagen hat, hättest du dir auch einen Helm aufsetzen können. Also ich denke, an dieser Stelle muss tatsächlich das Recht dem Unrecht nicht weichen. Und letzter Punkt, was tatsächlich auch zum Teil herausfordernd ist, man muss seinen Klageantrag, also das, wozu der Beklagte verurteilt werden soll, es zu unterlassen, diese und jene Handlung zu begehen, muss man einerseits sehr präzise formulieren, weil er sonst zu unbestimmt sein könnte. Auf der anderen Seite möchte man ihn natürlich auch so formulieren, dass der Beklagte nicht 3-2 Einstellungen, Konfigurationen ändern, ein paar Sachen anders machen kann und dann sozusagen schon aus dem Urteil wieder raus ist in einer neuen, anderen Datenverarbeitung. Also da so ein Stück weit die Technikneutralität zu wahren. Bei den Schadensersatzklagen ist es so, dass, ihr habt ein paar Zahlen gesehen, häufig die Beträge nicht so wahnsinnig hoch sind im individuellen Fall. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Fällen tatsächlich eine sehr große Anzahl von Betroffenen, sodass sich in Summe dann doch wieder sehr große Summen ergeben. Und hier haben wir mal mitgebracht, was so die Rechtsanwaltsgebühren sind, die man nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bei einer Klage auf 100 Euro Schadensersatz abrechnen würde, als Anwältin gegenüber der Mandantin. Und ihr seht, die Sache lohnt sich eigentlich weder für den Kläger oder die Klägerin, und für uns als Anwältinnen, für die solche Verfahren tatsächlich häufig mit Dutzenden von Arbeitsstunden verbunden sind, ist es eigentlich auch nicht annähernd wirtschaftlich durchführbar, wenn man es so betrachtet. Es gibt aber aktuell neue und erweiterte Möglichkeiten auch zum kollektiven Rechtsschutz und die können diesen Problemen zum Teil auch was entgegensetzen.
Genau, also Diagnose Streuschaden. Wir haben also Rechtsverletzungen, die im Kleinen stattfinden, die eine große Masse betreffen, aber niemand wirtschaftlich wirklich vor Gericht geht. Wir haben keine richtige Rechtsdurchsetzung von den Behörden, die sind überlastet. Die haben einfach eine zu große Aufgabe bekommen und sind zu schlecht ausgestattet. Das hört man von Norden bis Süden, von Osten nach Westen. Ne? Und das Schöne ist, dass der europäische Gesetzgeber 2020 das kapiert hat. Und hat das ganze Verbandsklagerecht sozusagen neu gefasst für Verbraucher und ermöglicht tatsächlich grenzüberschreitende Verbandsklagen in Zukunft und vor allen Dingen erstmals auch auf Schadenersatz. Das war immer so ein bisschen verpönt, Sammelklagen auf Schadenersatz, das ist doch alles eine Klageindustrie, da steckt doch auch nur Kapitalismus dahinter. Naja, so ist es, ganz ist es nicht so. Ne? Es ist erstmal so, dass nur bestimmte Einrichtungen klagen können, qualifizierte Einrichtungen, die müssen sich beim entsprechenden Justizministerium registrieren lassen, müssen auch nachweisen, dass sie keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen und so weiter und so fort. Die DSGVO erstmals, wir haben lange, lange Jahre darüber gestritten und auch die Vorschriften zur E-Privacy-Richtlinie, die das Tracking betreffen, sind Verbrauchergesetze, die wird per Gesetz sozusagen angeordnet. Das ist gut. Und es ist so, dass diese Richtlinie, das ist eine EU-Richtlinie, die muss im nationalen Recht umgesetzt werden. Jetzt haben aber die Mitgliedstaaten die Option, ein Opt-out oder Opt-in zu entsprechend entscheiden. Opt-out meint, so wie es in Niederlanden ist und in Portugal schon seit 20 Jahren, dass man als Verband eine Klage einreichen kann und Schadenersatz für die ganze Klasse sozusagen, also für 100.000 Betroffene auf 100 Euro entsprechend einreichen kann. Entsprechend hoch ist der Gesamtwert. Wir haben das jetzt gesehen gegen Oracle in Salesforce im Retail-Bidding mal vor 2 Jahren, gab es mal eine Klage auf 8 Milliarden. Ne? Das ist also, das sind mal Summen, die entsprechend auch wehtun und bei dem so ein Unternehmen entsprechend dann auch wirklich Probleme hat. Zumal es in die Bilanz muss. Den Mitgliedstaaten steht es aber auch frei, einen Opt-in-Mechanismus vorzusehen. Das heißt, man kann als Verband entsprechende Pressemitteilungen machen, hat 2 Monate Zeit, Zustimmungen von Verbrauchern zu bekommen. Und in Deutschland wird die Richtlinie auch umgesetzt. Wir sehen hier oben die Umsetzungsfrist, die ist letztes Jahr zwar abgelaufen, sind sehr spät dran und haben erst jetzt im Bundestag das erste Mal ein Gesetz, was noch nicht durch den Bundesrat ist. Ja gut, bei unserem Ministerium, Justizministerium, weiß man, dass wir einen Opt-in-Mechanismus haben, keinen Opt-out-Mechanismus, aber immerhin besser als gar nichts. Die Situation wird sich tatsächlich dadurch entscheidend verbessern. Es gibt auch Drittfinanzierungsmöglichkeiten für diese Klagen, weil natürlich entsprechend so eine hohe Schadenssumme ein entsprechendes Risiko, Prozessrisiko mit sich bringt. Auch da gibt es Regelungen, die entsprechend dem entgegenwirken sollen, dass Klagen nur durchgeführt werden, um Geld zu verdienen. Ne? Da gibt es entsprechend auch Vorschriften. Naja, und fast parallel hat der EuGH am 4.5. eine Grundsatzentscheidung zum immateriellen Schadenersatzanspruch gefällt. Und das ist wirklich etwas, das kann man als Zeitenwende beschreiben, die nämlich auch diesen Streuschäden wieder Rechnung trägt. Es ist so, wie Elisabeth hat es gerade gesagt, wir hatten eine Menge an Gerichtsentscheidungen in Deutschland. Über 250 Entscheidungen zum Schadenersatz. Davon wurde ein Großteil, die auf immateriellen Schadenersatz abgezielt haben, abgelehnt, weil man sagte, das ist doch nicht erheblich, der Verstoß. Ja, der Cookie ist doch jetzt nicht so schlimm gewesen für den Einzelnen. Wir können ja keinen Schaden zusprechen. Wir haben also ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal erfunden sozusagen. Und ein Fall hat es zum EuGH geschafft. Es war die Österreichische Post. Und ich muss kurz den Sachverhalt vorlesen, weil es ist tatsächlich amüsant. Ist ja eine Post, die soll einfach nur Briefe austeilen. Aber was macht man in Österreich? Macht die Deutsche Post übrigens auch. Man nimmt so ein paar Algorithmen und guckt mal, naja, wir könnten ja Zielgruppen bilden, dann können wir so ein bisschen Adresshandel machen. Und in dem Fall war es sogar so, dass sie den Menschen in bestimmten Straßenzügen eine gewisse politische Affinität zugewiesen haben. Gab es jemanden, der wurde der FPÖ zugeordnet, der fand das nicht so witzig. Und er hat dann entsprechend gesagt, okay, ich gehe jetzt mal zu Gericht und versuche mal 1.000 Euro Schadenersatz für mein Ärgernis einzuklagen. Aber auch in Österreich war es so, OGH, zweite Instanz, hat gesagt in Wien, nein, die Erheblichkeitsschwelle ist nicht erreicht, so schlimm ist das doch nicht, wenn wir dich mal kurz hier kategorisieren. Naja, der EuGH, der Hüter unserer europäischen Verfassung, kann man sagen, hat das anders gesehen und hat entsprechend auf 3 Vorlagefragen folgende Antworten gegeben. Er hat zwar gesagt, der bloße Verstoß gegen die DSGVO reicht nicht aus, um einen Schadenersatz zuzusprechen. Ja gut, das wussten wir vorher schon, denn jeder Verstoß muss auch kausal für einen Schaden sein. Das heißt, es muss ein Ursachenzusammenhang herrschen. Der ist in der Regel relativ klar bei entsprechenden Tracking-Geschichten und so weiter und so fort. Es war noch die Frage zu beantworten, können jetzt die Mitgliedstaaten Kriterien entwickeln, indem sie den Schaden bemessen? Ja, kann man, aber bitte beachte den Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz im Unionsrecht, heißt einfach nur, ihr dürft das Schutzniveau nicht absenken in einzelnen Ländern, um es mal kurz zusammenzufassen. Viel wichtiger war aber hier, nein, es gibt keine Erheblichkeitsschwelle. Jeder Schaden entsprechend, also jeder immaterielle Schaden kann geltend gemacht werden, er hängt nicht von einem sogenannten Mindestschaden ab. Und das ist ein gutes Zeichen, denn das wird nämlich solche entsprechenden Sammelklagen auf Schadenersatz, die eine Rechtsdurchsetzung wirklich etwas bewirken können, erleichtern. Und das zusammen mit der Verbraucherrechte-Richtlinie macht Hoffnung in Zukunft, dass zumindest die großen Konzerne, ja, die tatsächlich den kalkulierten Rechtsbruch, wir haben es vorhin gesehen, entsprechend ja, aussitzen sozusagen, dass man denen etwas entgegenzusetzen hat. Und ich kann eigentlich nur auch politisch sagen, jede NGO sollte überlegen, ob man nicht selber eine qualifizierte Einrichtung wird und sich überlegen, ob man mit Drittfinanzierungen, mit Geldgebern arbeitet, muss nicht die Klageindustrie sein, um solche Klagen anzustoßen. Das wird in den Niederlanden sehr, sehr, sehr professionell gemacht. Gegen TikTok läuft gerade eine 6-Milliarden-Klage. Auch die wird wehtun. Die wurde auch letztes im Dezember vom Gericht anerkannt sozusagen. Da geht es weiter. Und ja, da können wir tatsächlich von den USA in Sachen Rechtsdurchsetzung noch etwas lernen. Das wäre so meine Position dazu. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wir sind am Ende angekommen. Und ja, freuen uns, wenn ihr welche habt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Elisabeth und Tillmann, für den Vortrag. Gibt's Fragen? Da haben wir direkt eine Frage.
Vielen Dank für den Vortrag. Ihr sprach vorhin von der Beweislastumkehr im Datenschutzrecht. Wirkt sich das auch auf die Vorschusskosten für Gutachter, die teuer sind, aus? Das heißt, muss dann vielleicht auch die Beklagtenseite unter Umständen mal Gutachterkosten vorschießen, um zu beweisen, dass sie nicht im Recht sind?
Gute Frage. Also prozessual gesehen nicht unbedingt. Das wird dann erst im Laufe des Verfahrens sich zeigen, ob der Streit dazu führt, dass man nichts beweisen kann. Und erst wenn eine Tatsache nicht erwiesen ist, wird ein Gutachter bestellt. Ne? Erst wenn dieser Streit über die Tatsache ist. Wir haben es auch mal gemacht mit IT-forensischen Gutachten als Kläger. Da haben wir 20.000 Euro tatsächlich investiert. Da hatten wir halt jemanden, der es bezahlen konnte und haben das gemacht. Das kann man natürlich auf Verteidigungsseite genauso machen mit einem Privatgutachten, um zu beweisen, hey, ich habe alles richtig gemacht. Verpflichtend ist es aber nicht, um das mal kurz zusammenzufassen. Ne? Ja, also ob denn entsprechendes Gutachten kommt, hängt am Ende von der Beweisbarkeit im Prozess ab. Von dem Vortrag Kläger, Beklagter, das kann man nicht so ganz vorhersehen. Genau. Aber leider kann man es halt nicht einfordern.
Weitere Fragen?
Test. Ah ja. Vielen Dank auch noch. Und ich wollte fragen, dieses Opt-in-Verfahren, was dann voraussichtlich ja in Deutschland gelten soll, das habe ich nicht genau verstanden, was das dann genau bedeutet. Also die Leute werden abgeklappert, um jeweils dann irgendwie in diese Klage einzuwilligen oder wie?
Also es ist eine einzige Klage. Das ist ein Mehrwert sozusagen, weil nicht 10.000 Menschen zu Gericht laufen müssen, sondern ein Verband kann für 10.000 Menschen klagen. Aber die Kläger müssen innerhalb von 8 Wochen entsprechend sich der Klage anschließen. Das heißt, der Verband muss Marketing machen. Das wird heute schon gemacht. Es gibt Gesellschaften, die lassen nicht Ansprüche abtreten sozusagen. Und das sind auch immer so 15.000 Kläger, die hat man relativ schnell zusammen. Das passiert schon. Aber da muss man halt überlegen, strategisch, wie kann man halt sich um die Kläger bemühen. Ja.
Weitere Fragen?
Nein? Ah, ja, super. Ja, auch von mir herzlichen Dank für euren großartigen Vortrag und auch für eure hervorragende Arbeit. Ihr spracht davon, dass die Situation bei den Aufsichtsbehörden so sei, dass dort zu wenig Personal und zu wenig Bereitschaft oder Möglichkeiten bestünden, überlastet sein, gegen Klagen oder Beschwerden auch vorzugehen. Ich würde da gerne anmerken, dass das auf noch zwei weitere Probleme beruht. Einerseits, dass in den Aufsichtsbehörden es immer wieder das Problem gibt, dass nicht genügend technischer Sachverstand vorhanden ist, weil technisches Personal nach TVL vergütet oder besoldet wird und das viel zu niedrig angesetzt ist. Ja, das fängt bei 9 oder 8 an und da kriegt man einfach nicht den Sachverstand, den wir in diesem Bereich einfach brauchen. Datenschutz ist ein unglaublich komplexer Bereich, habt ihr ja auch vorgeführt. Da braucht es Einarbeitung. Und da kommen wir zum zweiten Problem, das sind die politischen Besetzungen der LFDs, also der Landesbeauftragten für Datenschutz. die ja letztlich, ich weiß nicht, einige waren vielleicht vorhin auch schon da, dafür verantwortlich sind, dass den Beschwerden auch nachgekommen wird. So, und diese Datenschutzbeauftragten, die werden auf Zeit gewählt, das sind politische Beamte und die wollen in vielen Fällen auch wiedergewählt werden. Nun ist es ja so, dass die dann im privaten Bereich gegen Unternehmen vorgehen, die in dem jeweiligen Land ansässig sind. Und da hat natürlich die Politik ein gewisses Interesse daran, auch große Unternehmen sozusagen bei der Stange zu halten. Das sieht man hauptsächlich auch in Irland. Man möchte also ungern gegen die vorgehen. Und dadurch entsteht so eine schwierige Situation bei der Besetzung, dass man gerne Menschen auf diese Posten setzt, die also einerseits irgendwie nett sind zu den Unternehmen und andererseits, ja, müsste man eigentlich der DSGVO Folge leisten. Die verlangt nämlich eine Besetzung mit Sachverstand im Artikel 54 DSGVO. Und da versucht man sich drum herum zu drücken und man besetzt diese Stellen sehr gerne mit Menschen, die eigentlich vom Datenschutz noch nie was gehört haben oder sehr wenig gehört haben und die brauchen dann sehr lange, um sich einzuarbeiten. Ich will denen gar nichts unterstellen, dass sie das nicht möchten, aber sie brauchen sehr lange und da wäre es ganz, ganz wichtig, dass dieser Mythos so von der Überlastung und der schlechten Stellensituation so ein bisschen durchbrochen wird und dafür gesorgt wird, dass diese Position der LFDs auch so besetzt werden, wie die DSGVO das auch fordert, nämlich mit Sachverstand so. Und das wäre einfach was ich gerne auch in die Breite tragen würde und was ich finde, was auch wichtig ist zu transportieren, da auch ein bisschen Druck aus der Öffentlichkeit kommt. Danke.
Bin ich hörbar? Sorry, ich dachte, ganz wichtige Ergänzung, vielen Dank. Also Mythos der Überlastung würde ich tatsächlich ein Stück weit widersprechen, aber es ist richtig, es ist nicht der einzige Grund. Und das ist sehr wichtig, die auch zu benennen.
Fast ein Fehler im System, könnte man ja meinen, aber wir verklagen auch Datenschutzbehörden wegen Untätigkeit. Haben wir nicht dabei.
Okay, ich sehe da hinten, gibt es noch eine Frage?
Bei diesen Opt-out-Fällen, da melden sich die Leute ja nicht selber. Also wie kriegen die dann ihr Geld? Und wenn sie sich nicht finden, die Unternehmen zahlen doch hoffentlich trotzdem, oder?
Das sind ja meistens Stiftungen oder Institutionen, NGOs, die das tun. Sie können ja widersprechen. Sie müssen also kontaktiert werden und darauf hingewiesen werden, dass sie betroffen sind potenziell. Und dann können sie tatsächlich sagen, ich möchte aber nicht, dass ihr für mich jetzt hier vor Gericht geht. Und das wäre so die Möglichkeit. Es gibt diese Widerspruchsoption. Wie die jetzt genau jede einzelne Adresse ermitteln, gute Frage, müsste man mal die Kollegen fragen. Es kommt auf den Sachverhalt dann natürlich
an. Das ist ja auch eine Frage der nationalen Umsetzung, dann nehme ich an.
Ja, ja, ja.
Also es wird in der Richtlinie wahrscheinlich nicht im Detail geregelt sein.
Die haben es ja bei Oracle und Salesforce auch geschafft. Es war eine DMP, damals noch Quacks, die wurde von Salesforce gekauft. Im Übrigen aufgrund der Sammelklage hat Salesforce damals die Quacks DMP tatsächlich deaktiviert. Das war immerhin mal einige Millionen Daten, die da nicht mehr weiterverarbeitet wurden. Genau. Ich weiß aber gar nicht jetzt genau, wie die im Einzelnen identifiziert haben, aber sie haben es geschafft.
Haben wir noch eine Frage? Das sieht nicht so aus. Dann nochmal einen großen Applaus für Elisabeth und Tillmann.